bevor es losgeht, noch ein Anliegen, das ihr wahrscheinlich in jedem Podcast andauernd hört, aber das für jeden Podcaster auch wirklich sehr wichtig ist. Bitte lasst mir ein Abo da, wo auch immer ihr Mord ist unser Hobby hört. So geht ihr nicht nur sicher, dass ihr keine neue Folge mehr verpasst, sondern helft mir und auch der Sichtbarkeit des Podcasts enorm. Und wenn ihr dann noch eine Bewertung dalasst, wäre das wundervoll. Ich danke euch. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Ihr Lieben, heute heißt es mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Und nachdem ich dem Thema Amoklauf im Film 2 Folgen gewidmet habe, wird es Zeit für einen neuen Fall. Für diesen Fall habe ich wieder eine tolle Gästin für euch eingeladen und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und die Autorin Svenja Müller heute zu Gast ist. Auf Svenja bin ich durch ihr Buch Ikonen des Bösen – Verbrecher als Medienstars aufmerksam geworden, das 2022 im Hansa Nord Verlag erschienen ist und auf über 200 Seiten die Geschichten von namhaften Gangstern, Serienmördern und Erpressern erzählt, die im Laufe der Zeit zu zweifelhaften Legenden verklärt worden sind. Das passt natürlich bestens zu meinem Podcast. Und was ich sehr spannend fand, Svenja, du erzählst diese Mythen nicht nur nach, sondern stellst auch die Frage, wer davon eigentlich am meisten profitiert. Svenja, wie kam es denn dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Also was fasziniert dich persönlich an diesem Thema?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich ist Jacques Merin, der Mann, wegen dem wir heute hier sitzen, schuld daran, dass ich das Buch geschrieben habe. Er war Thema eines Referats, das ich damals an der Uni gehalten habe. Ich habe Kultur- und Medienwissenschaften studiert und es ging in dem Fall darum, wie Merin in Frankreich zu einer Art Starverbrecher werden konnte. Und mein Dozent und ich hatten nach dem Seminar das Gefühl, dass das Thema irgendwie noch nicht durch ist und dass man auch super viele Parallelen zu anderen Verbrechern weltweit ziehen könnte. Mhm. Und da kam dann zum ersten Mal die Idee auf, da ein Buch draus zu machen. Und viele, viele Jahre später habe ich es in ein Manuskript gegossen und das kann man jetzt heute lesen.
Wie lange hast du da insgesamt für gebraucht?
Ich muss sagen, dass ich es eine Zeit lang auch habe ruhen lassen und dann erst während Corona nochmal ranging. Mhm. Aber ich würde sagen, so die Hochzeit waren wahrscheinlich so 2 Jahre, mhm, weil es halt immer so parallel zum Studium dann lief. Mhm.
Ja. Und du hast ja nicht nur über Merin, über den wir heute sprechen und den wir übrigens manchmal auch Mesrin falsch aussprechen, weil wir immer dachten, dass man ihn Mesrin ausspricht, aber wir wissen jetzt seit neuestem, dass es Merin heißt, also wundert euch nicht, falls wir uns mal vertun. Du hast ja auch über viele andere Leute in dem Buch geschrieben. Wir sagen jetzt mal nicht alle, damit die Leute noch Interesse haben, das Buch zu lesen. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat bestimmt Lust, sich das Buch zu bestellen. Alle Infos zum Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an den Hansa Nord Verlag, wo man mir nicht nur ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat, sondern auch netterweise den Kontakt zu Svenja ermöglicht hat. Nun wollen wir euch aber auch nicht weiter auf die Folter spannen und kommen zum heutigen Fall. Wir sprechen über einen Bankräuber und mutmaßlichen Mörder aus Frankreich, dem nicht nur mehrere spektakuläre Gefängnisausbrüche gelungen sind, sondern der sich auch sehr medienwirksam inszeniert hat bzw. inszeniert wurde und der trotz bzw. wegen seiner Taten zeitweise den Status eines Volkshelden in Frankreich innehatte. Die Rede ist von Jacques Merin. Svenja, vielleicht kurz vorab, bevor wir den ZuhörerInnen vom Leben und den Taten Merins berichten, was denkst du, warum ist der Fall in Frankreich so überbekannt und bei uns gar nicht so wirklich?
Na, ich glaube, das hat den Grund, dass er eben in erster Linie ein Geldräuber und Erpresser ist. Er selbst sieht das ein bisschen anders, das werden wir gleich noch sehen. Mhm. Er hat natürlich schreckliche Taten begangen, aber die sind, so schlimm sich das anhört, nicht grausam genug, um über die Ländergrenzen hinaus bekannt zu werden. Also da muss es schon ein Serienmord sein oder eben besonders grausame Opfer oder eben viele Opfer.
Ja. Da zählt quasi die Superlative, meinst
Richtig,
du?
Richtig, ja.
Ja, okay. Ich starte jetzt mal mit dem Leben des Jacques Merin, damit ihr eine Ahnung habt, wovon wir eigentlich reden. Und die Frage ist vorab so ein bisschen, wurde er in die Kriminalität getrieben? Es ist der 28. Dezember im Jahr 1936, als Jacques Mérine in Clichy das Licht der Welt erblickt. Er wächst während des Zweiten Weltkrieges, in dem sein Vater als Soldat kämpft, auf. Zusammen mit seiner Schwester zieht er im Alter von 4 Jahren in einen ländlichen Vorort von Paris, um in Sicherheit bei seinen Verwandten zu leben. Mit 12 Jahren entscheiden seine Eltern, ihn an einem katholischen Internat anzumelden. Als er Jahrzehnte später seine Autobiografie schreibt, zeigt er sich noch immer missverstanden und enttäuscht von dieser Entscheidung. Angesichts meiner katastrophalen schulischen Leistungen beschloss mein Vater, mich in ein kirchliches Internat zu schicken. Für mich bedeutete das, dass er mich aufgab. Er hatte die Entscheidung getroffen, ohne sich um ein starkes Liebesbedürfnis zu kümmern. Also das sagt Jacques Mérine selbst dazu. Im Jahr 1956 zieht der junge Mérine als Fallschirmjäger in den Algerienkrieg. Mérine, der angibt, kein politisches Interesse zu besitzen, entdeckt dort schnell seine Lust am Abenteuer und am Töten, wie er immer wieder betont. Ich lernte, dass ein Mann über den Tod seines Freundes weinen kann und dass sein Leid ihn so weit bringen kann, seinen Feind zu hassen und zu töten, einfach aus Freude am Töten. Ich hatte den Tod so nah vor Augen, dass ich begann, das Leben nicht mehr zu respektieren. Nach und nach verhärtete ich mich innerlich. Im Jahr 1959 kehrt Mérine in das bürgerliche Leben zurück. Bereits im Gespräch mit seinem Kommandanten äußert er seiner Autobiografie zufolge erste Zweifel bezüglich seiner Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Ich werde bald wieder ins bürgerliche Leben zurückkehren und ich habe ernstlich Angst, dass ich mich nicht mehr daran gewöhnen kann. Sie wissen, dass ich total verrückt nach Waffen bin. Das ist immer meine Leidenschaft. Allein der Geruch von Schießpulver berauscht mich schon und nur mit einer Waffe in der Hand fühle ich mich wohl. Die Gesellschaft ist es, der er im Rückblick auf sein Leben die Schuld an der gescheiterten Resozialisierung gibt und die seiner Ansicht nach dafür büßen musste. Die Gesellschaft hatte mich übers Ohr gehauen. Sie hatte mein Leben für eine falsche Sache aufs Spiel gesetzt. Und dann hatte sie mich wieder ins bürgerliche Leben entlassen, ohne sich im Geringsten um die Auswirkungen, die der Krieg auf meine Psyche hatte, zu kümmern. Deshalb sagte ich ihr den Kampf an und wollte ihr alles, was sie in mir zerstört hatte, heimzahlen. An anderer Stelle fällt seine Begründung jetzt etwas selbstkritischer aus, ich zitiere: In Wirklichkeit war ich asozial und faul, ein Kartenspieler und Trinker, mit einer Schwäche für alles Gefährliche und natürlich für Mädchen, fasziniert vom Nachtleben, zwielichtigen Bars und Nutten. Ja, Svenja, da haben wir ja schon lange drüber geredet. Ich finde das irgendwie sehr beachtlich, wie unterschiedlich seine Begründungen ausfallen. Wahrscheinlich wird in seinem Empfinden ja an beidem was dran gewesen sein, aber diese zweite Erklärung, ich bin asozial und faul, wirkt auf mich irgendwie ein bisschen ehrlicher und reflektierter. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, also definitiv, das hat man auch nicht so oft, vor allem in Autobiografien von Verbrechern, dass man mal so richtig erfrischend ehrlich ist. Also das hat einen so, ja, nochmal ein bisschen wachgerüttelt, dass er dann doch einen gewissen Humor auch.
Mhm.
Ja.
Aber dass er widerspricht sich ja schon auch ein bisschen, ne?
Auf jeden Fall. Also er hat halt diese zwei Seiten und es zieht sich ja auch so ein bisschen durch sein Leben.
Ja, auf jeden Fall. Bedingt durch die Abneigung gegen ehrliche, aber in seinen Augen zwanghafte Arbeit und aus Mangel an Geld rutscht er nun immer mehr in das Milieu des Pariser Nachtlebens ab. Durch Bekanntschaften, die er in zwielichtigen Bars macht, kommt er dann in Kontakt mit der kriminellen Welt, die zu seinem Leben werden sollte. Angefangen mit dem Ausrauben teurer Wohnungen der Pariser Oberschicht, mündet seine kriminelle Karriere dann, zumindest wenn man seinen Aufzeichnungen glaubt, bald in einem ersten Mord, der ihm jedoch bis heute nicht nachgewiesen werden kann. In seiner Autobiografie schildert er die Tötung eines Zuhälters, der zuvor eine mit Mérine befreundete Prostituierte geschlagen hatte. Dieser Racheakt macht aus ihm nach eigener Aussage nun also einen skrupellosen Mörder. Aber ich hatte in mir einen kaltblütigen Mörder entdeckt, der seinen Feinden gegenüber kein Mitleid empfindet. Und dabei achtete ich das Leben, aber eben nur das der Menschen, die außerhalb von meinem Milieu lebten. Im Alter von 24 Jahren lernt er dann auf einer Urlaubsreise die Spanierin Maria de la Soledad kennen, die er 1961 auch heiratet. Sie sieht in Merin, wie er selbst vermutet, zunächst einen liebevollen Ehemann. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass Soledad nichts über mich wusste. Für sie war ich ein anständiger Mann. Ihre Eifersucht und ihre Rechtschaffenheit versperrten ihr den Zugang zu meinem Milieu. Über dieses Zitat musste ich irgendwie, ja, ein bisschen schmunzeln auch, weil ich finde, dass es so klingt, als würde Merin die Zugehörigkeit zu seinem Milieu als Privileg beachten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt so ein paar Stellen im Buch, in denen man das Gefühl hat, er ist da irgendwie fast stolz drauf und es ist was Besonderes, da Mitglied sein zu dürfen.
Mhm. Und wir werden ja später auch noch sehen, dass er sich irgendwie auch wünscht, dass ja seine Partnerin irgendwie auch mit da drin ist. Ne? Ja. Da kommen wir später nochmal zu. Das Ehepaar bekommt jetzt in den folgenden Jahren erstmal 3 Kinder. Sein Lebenswandel ändert Merin ihn zugunsten aber wenig bis gar nicht. In seinem Buch beschreibt er, dass er sich eine Art Doppelleben konstruiert hat, in dem die Rollen des fürsorglichen Familienvaters und die des skrupellosen Verbrechers nebeneinander existieren können. Ich freute mich unwahrscheinlich auf die Geburt unseres Kindes, weil ich mir davon etwas Neues erhoffte. Mein Lebensstil jedoch wies in keinster Weise auf irgendeine Veränderung hin. Ihretwegen hätte ich mein Leben verändern sollen, aber ich steckte zu tief im Verbrechen drin. Ich finde ehrlicherweise, dass das auch ein bisschen wie eine faule Ausrede klingt. Also er weiß, es ist falsch eigentlich, aber sagt, ja, ich war aber schon zu tief drin.
Ja, ich habe mich gefreut, aber war dann halt so. Ne?
Ja, eigentlich ziemlich traurig auch, ne, wenn man es aus Sicht der Kinder betrachtet.
Auf jeden Fall.
Im Jahr 1962 muss Merin sich dann wegen einem gescheiterten Banküberfall vor Gericht verantworten und wird zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Die Bedingungen, in denen die Häftlinge leben, schockieren ihn. In dieser Zeit wird sein Hass gegen die in seinen Augen rachsüchtige Gesellschaft geschürt. Dennoch löst diese Haftstrafe ein kurzzeitiges Umdenken anscheinend in ihm aus, denn er entschließt sich dazu, sein Leben seiner Familie zuliebe zu ändern und findet kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis dann auch eine Anstellung in einem Architekturbüro. Als sich das Unternehmen jedoch 1964 verkleinern muss, verliert Merin seine Anstellung und seine Versuche, einen neuen legalen Job zu finden, scheitern. Wie er im Rückblick vermutet, größtenteils aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit, um die er auch kein Geheimnis gemacht hat. An diesem Punkt sagt er der Gesellschaft, die ihm seiner Meinung nach das Recht auf ehrliche Arbeit verwehrt, endgültig den Kampf an. Dieser Rückfall bedeutet das Ende seiner Ehe und laut Merin auch die endgültige Abkehr von einem bürgerlichen Leben. Mit einer neuen Frau an seiner Seite begeht er in den nächsten Monaten einige Raubüberfälle und Delikte zusammen. 1968 wird ihm der französische Boden daraufhin zu heiß, sodass er mit seiner Geliebten Jeanne Schneider ins kanadische Quebec flüchtet. Dort finden sie eine Anstellung als Chauffeur und Haushälterin bei einem Milliardär, also nicht der schlechteste Job, den man haben kann. Doch das Glück währt nicht lange und nach ein paar Monaten und heftigen Streitereien mit dem treuen Gärtner des Milliardärs werden die beiden wieder entlassen. Also es ist so ein bisschen die Entscheidung für den Milliardär, entlasse ich meinen Gärtner, den ich seit 20 Jahren kenne, oder die beiden neuen Angestellten, die erst seit ein paar Monaten da sind. Kurz entschlossen entführt das Paar den alten Herrn daraufhin und versucht von seinem Sohn ein Lösegeld zu erpressen, was ebenfalls nicht gelingt. Kurz darauf flüchten sie in die USA. Am 16. Juli wird das Paar in Texas verhaftet und nach Kanada ausgeliefert. In den darauf folgenden Prozessen werden Jeanne Schneider zu einer 5- und Merin zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt. Die Haftbedingungen in dem kanadischen Hochsicherheitstrakt, in den Merin nach einem misslungenen Fluchtversuch verlegt wird, beschreibt er als unerträglich und menschenunwürdig. Das seelische Leid, das Merin während seiner Haft erfährt, macht ihn nach eigener Aussage noch aggressiver. Ich zitiere: Ich wusste, dass das Wenige an Gute in meinem Herzen für immer verlöscht war. Ich wusste, dass mein Rachegeist mich zu furchtbaren Handlungen treiben würde und dass, sobald ich die Gelegenheit dazu hätte, alles, was eine Bullenuniform trug, kein Mitleid mehr von mir zu erwarten hatte. Ich würde sagen, das ist eine gute Umschreibung für Radikalisierung ja. im Gefängnis.
Ja.
Getrieben von den für ihn unerträglichen Zuständen des Hochsicherheitstraktes gelingt Merin am 21. August 1972 zusammen mit dem kanadischen Verbrecher Jean-Paul Mercier und drei weiteren Insassen die Flucht. Mercier und Merin fassen den Entschluss, am 3. September 1972 weitere Häftlinge aus dem Gefängnis zu befreien. Das finde ich auch echt krass, wenn du selber geschafft ja. hast zu entkommen, dass du zurückkommst, um weitere Gefangene zu befreien. Also er liebte das Risiko.
Ja, und der Hass war zu dem Zeitpunkt einfach schon so groß, ja. dass es ihm zu dieser Tat gebracht ja. hat, ja.
Und um diesen riskanten Plan jetzt in die Tat umsetzen zu können, benötigten die natürlich Geld, um Waffen für ihr Vorhaben zu kaufen. Und deswegen haben sie wirklich fast täglich mehrere Banken überfallen, während sie auf der Flucht sind. Also ich würde sagen, das könnte man schon irgendwie auch ein bisschen als dumm dreist bezeichnen, weil man ja eigentlich damit rechnen muss, dann erst recht gefasst zu werden. Ne?
Ja.
Aber ein Wunder, sie werden nicht gefasst. Der Versuch, andere Häftlinge zu befreien, scheitert dann jedoch letztendlich und endet in einer Schießerei, bei der zwei Polizeibeamte schwer verletzt werden. Die beiden Flüchtigen kommen aber erneut davon. 6 Tage später bereiten sich Messier und Merin mit Schießübungen in einem Waldstück in der Nähe von Montreal auf die nächsten Auseinandersetzungen vor, wobei sie dann von 2 Parkrangern gestört werden. Die Flüchtigen erschießen die Ranger und werfen deren leblosen Körper in einen naheliegenden Graben. Der Fund dieser Leichen ist bis heute der einzige Nachweis für einen Mord, den Merin tatsächlich begangen hat. Merin, der inzwischen als meistgesuchter Mann Kanadas gilt, entschließt sich dazu, im Oktober 72 zusammen mit seiner 21-jährigen Geliebten Jocelyn und seinem Komplizen Mercier nach Venezuela abzusetzen. Nach 2 Monaten in Südamerika werden sie jedoch von Interpol aufgespürt und verlassen das Land schnellstmöglich. Zurück in Paris raubt Merin dann wirklich eine Bank nach der nächsten leer, also die Überfälle werden mehr und mehr zu einem festen Bestandteil seines Alltags, wie er das hier betont. Und siehst du, mein Sohn, einige Leute vertreiben sich die Zeit, indem sie Golf spielen oder Ski laufen, ich aber entspanne mich bei einem bewaffneten Überfall. Ich lebe nur für das Risiko. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich setze gern mein Leben aufs Spiel. Ich bin über die Stufe Angst hinaus und weiß nicht mehr, was sie bedeutet. Aus diesem bloßen Grund bin ich gefährlich. Am 8. März 1973 wird Merin erneut festgenommen. Bei seiner Vernehmung wettet er mit einem Polizisten, dass er die Haftanstalt La Santé innerhalb von 3 Monaten wieder verlassen wird. Tatsächlich gelingt ihm die Flucht in genau diesem Zeitraum. Am Tag seines Prozesses, dem 6. Juni 1973, schmuggelt er einen Revolver in den Gerichtssaal und nimmt den Richter vorübergehend als Geisel, um sich vor einer erneuten Festnahme oder Schüssen zu schützen. Nach weiteren Einbrüchen, unter anderem in eine Druckerei, wird Merin im September 1973 in seiner Wohnung gestellt. Bei dieser Festnahme begegneten sich Kommissar Broussard, Kopf der eigens für Merin eingerichteten Spezialeinheit, und der Gefasste, auf dessen Wunsch hin unbewaffnet. Und diese Festnahme findet auch in der Presse sehr viel Beachtung, weil Merin eine spezielle Begrüßung für den Kommissar hat. Er öffnet die Wohnungstür nämlich angeblich mit Champagner und Glückwünschen für den erfolgreichen Polizeieinsatz. Merin wird nach La Santé zurückgebracht und am 18. Mai 1977 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Aber wie ihr euch schon vorstellen könnt, dieses Urteil nimmt er jetzt nicht als gegeben hin und am 8. Mai 1978 gelingt ihm erneut die Flucht. Wie er die dafür benötigten Waffen ins Gefängnis schmuggeln konnte, ist bis heute unklar. Gerüchte, dass ihm ein Wärter dabei Hilfe geleistet hat, halten sich bis heute aber hartnäckig. Und ich kann mir schon auch vorstellen, ganz ohne Hilfe von außen schaffst du das ja auch meistens nicht, ne?
Ja, und dann hat es mit François Bess angefangen, seinem ehemaligen Mithaftling. Und die haben dann noch eine Reihe von Coups zusammen gemacht. Zum einen haben sie das Casino von Deville ausgeraubt. Und dann war da noch die Entführung des 80-jährigen Immobilienbesitzers Henri Lefebvre am 21. Juli 1979. Und das war dann der Punkt, an dem er auch zum Staatsfeind Nummer 1 in Frankreich wurde. Man kann sich ja vorstellen, dass die Polizei hier enorm unter Druck gestanden haben muss. Alle haben ihn gesucht und es war jetzt endlich mal an der Zeit, den Ding festzumachen. Weil ja, es war so langsam auch so, dass die Polizei auch Angst hatte, da einen Respekt innerhalb der Bevölkerung zu verlieren. Und am 2. November 1979 ist es dann soweit. Jacques Merin ist mit seiner Freundin Sylvia Jean-Jacot unterwegs. Und während der kurzen Fahrt im BMW werden sie von einem blauen Lastwagen überholt, der direkt vor ihnen stehen bleibt. Hinter der Plane des Lastwagens erscheinen 4 bewaffnete Polizisten, die Merin insgesamt mit 19 Schüssen durch die Windschutzscheibe seines Wagens töten.
Und um diese Erschießung von Merin hat es ja sehr viele Diskussionen gegeben, weil die Polizisten den Einsatz als Notwehr deklariert haben, aber ja eigentlich sehr schnell klar war, dass diese Erschießung im Vorhinein detailliert geplant wurde und somit auch als vorsätzliche Tötung gedeutet werden kann. Ne? Also das ist natürlich irgendwie fragwürdig, ob das gerechtfertigt ist, nur weil sie ihn anders nicht dingfest machen konnten. Und ich muss sagen, die Zuschaustellung seiner Leiche, also es waren kurz nach der Erschießung direkt sämtliche Medien vor Ort und die haben wirklich schonungslos draufgehalten auf die Leiche und auch den grinsenden Kommissar Broussard, muss man sagen. Und das hinterlässt schon einen fragwürdigen Eindruck, weil es wie ein Triumph inszeniert ist oder sich so anfühlt. Irgendwie ist es schwer, das im Nachhinein so moralisch zu bewerten, aber ich finde schon, dass es was hat von: Wir können ihn nicht einsperren, also zumindest nicht auf Dauer. Also töten wir ihn, um ihm zu zeigen und vor allem auch den Menschen da draußen zu zeigen, dass wir am längeren Hebel sitzen. Für die Polizei und den Staat war das natürlich verheerend, dass Merin sie ja immer wieder vorgeführt und ja irgendwie auch der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Das hat ihr Ansehen bei der Bevölkerung, wie wir ja schon gesagt haben, verschlechtert. Und man kann sich vorstellen, ja, dass sie halt dieses rigorose Ende jetzt durchsetzen wollten. Aber Svenja, was würdest du sagen, hat diese Tötung dann nicht letztendlich Merin doch noch in die Karten gespielt, weil er dadurch ja eigentlich erst recht zu einer unsterblichen Legende wurde?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Man muss dazu wissen, dass seine Berühmtheit zum Zeitpunkt des Todes auf dem absoluten Höhepunkt war. Und dann ist die Art des Todes natürlich viel geeigneter für eine Legendenbildung. Er hat sich ja immer wieder gegen die Haftbedingungen aufgelehnt und wäre er lebend gefangen worden und dann vielleicht für einige Jahre, ja, oder bis an sein Lebensende in Haft gewesen, dann wäre das natürlich ein ganz anderes Ende und ein ganz anderes Bild gewesen. Und so ist er, vor allem für einige Medien, ja, für immer eine Art von Märtyrer, der für seine Überzeugungen im Kugelhagel gestorben ist.
Ich stelle mir gerade vor, wie es gewesen wäre, wenn er, sagen wir mal, er wäre dann verurteilt worden und nicht mehr rausgekommen, also hätte nicht mehr flüchten können, dann wäre er wahrscheinlich, hätte das irgendwann auch niemanden groß mehr interessiert, dass er sich so gegen die Haftbedingungen beschwert und so, ne? Wenn du dann 20 Jahre im Gefängnis sitzt, irgendwann interessiert es wahrscheinlich keinen mehr. Mir ging es ja so, dass ich bei diesem Szenario seines Todes auch total an Bonnie und Clyde denken musste, weil die sind ja auch in einem Auto regelrecht von Kugeln durchsiebt worden. Und da war es ja auch so, dass sich am Tatort dann sofort so viele Schaulustige eingefunden haben. Es hat mich voll dran erinnert.
Das stimmt, es hat mich auch direkt an die beiden erinnert. Allerdings mit dem Unterschied, dass Merin ja schon zu Lebzeiten von vielen Medien verklärt wurde. Das werden wir noch genauer besprechen. Aber bei Bonnie und Clyde war es eben so, dass die sehr viel später und vor allem durch die Hollywood-Filme aus den 60ern dann zu dem Glamour-Gangsterpaar wurden. Und zu ihrer Zeit waren es aber eher rebellische Teenager und die eben so die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Und als sie erschossen wurden, gab es dementsprechend einige Zeitungen, die sich dann fast erleichtert gezeigt haben, dass man sie jetzt endlich gefunden und getötet hat. Das gab es bei Merin auch, aber die Mehrzahl war eben ja eher so, wie wir es schon gesagt haben, mit dem Märtyrertod und dass es eben zur Legendenbildung irgendwie gepasst hat. Und
Man könnte also quasi sagen, Merin war anscheinend besser in Öffentlichkeitsarbeit als Bonnie und Clyde. Also seine Außenwirkung war bei den Zeitgenossen irgendwie noch positiver.
Ja.
Das passt ja eigentlich auch ganz gut dazu, dass er sich selbst häufig in der Tradition einer sehr bekannten und häufig rezipierten Figur gestellt hat, über die man aber eigentlich erstaunlich wenig weiß, namentlich Robin Hood. Das sagt euch ja wahrscheinlich allen was. Und damit steht er nicht alleine da. Also das haben sehr viele Verbrecher getan. Man könnte hier, glaube ich, schon von einem Phänomen sprechen und da eine eigene Folge drüber machen. Du hast das ja unter anderem auch in deinem Buch Ikonen des Bösen behandelt und kannst uns da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, das ist nämlich wirklich erstaunlich, wie oft der Name Robin Hood fällt in der Berichterstattung auch über moderne Verbrecher. Und gemeint ist ja damit so ein Symbol für Widerstand, Freiheit oder auch Gerechtigkeit. Und der reale bzw. die Figur des Robin Hood taucht meines Wissens zum ersten Mal in englischen Balladen des 14. Jahrhunderts auf. Er ist dort als Anführer einer Diebesgruppe beschrieben, die eben Reiche überfällt, um das Geld an die Armen zu verteilen. Und die Figur wird in der Folge, also so im 18. und 19. Jahrhundert, mehr und mehr als edler Räuber verklärt. Das heißt, man hat ihm dann nachträglich noch edle Eigenschaften angedichtet. Und worin das gipfelte, das zeigt ja so vor allem der Disney-Film. Da ist ja von dem Verbrecher nichts mehr übrig, sondern das ist dann wirklich der liebe Fuchs und Held.
Stimmt, ja.
Das hat ja dann gar nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun. Und genau diese Robin Hood-Eigenschaften werden ja immer wieder auch anderen Verbrechern angedichtet. Und vor allem dann, wenn es eben um Geldraub geht. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die alle nicht wirklich edle Beweggründe haben. Das Geld wird in der ersten Linie nicht verteilt, sondern selbst behalten. Und dass Reiche ausgeraubt werden, hat nicht immer eine gesellschaftskritische Bedeutung, sondern einfach die, dass dort mehr zu holen ist als von den Armen. Das ist einfach banal. Ja. Und dass dann aber Merin, der auch nicht gerade edel unterwegs war, zur französischen Version von Robin Hood wurde, ja, das hat vor allem mit den Medien und auch mit der französischen Gesellschaft zu der Zeit zu tun.
Ich habe gehört oder gelesen, er war zu dem Zeitpunkt seines Todes der beliebteste Mann in Frankreich, stimmt das?
Ja, das war so eine Umfrage vom Wochenblatt Paris Match, das ist so dem Boulevard zuzuordnen und so würde ich die Umfrage jetzt auch mal bewerten, aber es ist schon auf jeden Fall bezeichnend, dass er 1979 der beliebteste Mann Frankreichs war, angeblich.
Ja, wie das sein kann, das versuchen wir uns jetzt mal genauer anzuschauen. Also wie wurde Merin zum Medienstar?
Ja, ich würde sagen, den Grundstein hat er meiner Meinung nach selbst gelegt, wobei das ja natürlich immer dieses Henne-Ei-Prinzip ist. Also hat er damit angefangen, öffentlichkeitswirksam zu arbeiten, weil er sich bewusst war, dass er so beliebt war, oder kam das dann erst danach? Also das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil dabei war die Autobiografie, die er geschrieben hat. Die nennt sich Der Todestrieb und die hat er während seiner Haftstrafe 1977 geschrieben. Du hast ja in der Biografie eben auch ganz viel daraus zitiert. Das heißt, das ist auch heute noch eine der wichtigen Quellen und ist aber natürlich kritisch zu sehen, weil eine Autobiografie ist nie neutral.
Ja, das stimmt.
Was aber ganz erstaunlich ist, ist zum einen, wie es überhaupt dazu kam, dass das Manuskript den Weg aus dem Gefängnis in den Verlag gefunden hat. Also ich denke mal, dass der Verlag da nicht ganz unschuldig war, aber das ist auch bis heute
ein Mysterium,
wie das passieren konnte. Und was ich aber noch viel erstaunlicher finde, ist die Tatsache, dass er in seinem Buch einige Morde gesteht, die ihm gar nicht nachgewiesen wurden. Also das hast du ja auch eben angedeutet mit dem Mord an dem Zuhälter.
Ja.
Ich glaube, insgesamt waren es 40 Morde und gefunden hat man aber, glaube ich, nur zwei Leichen.
Die zwei Ranger, ne?
Genau,
die,
genau.
Ja, das ist schon irritierend irgendwie.
Ja, weil er ist ja jemand, der offenbar seine Freiheit so sehr schätzt und er riskiert dadurch ja eine lange Haftstrafe. Und das steht ja in total im Kontrast. Und in seinem Buch selbst gibt es dazu auch eine Stelle.
Ja, ich zitiere die mal. Die letzten Seiten eines Buches können zu den ersten Stufen zur Guillotine werden. Aber das war für mich gar nicht wichtig. Eine Zelle ist nichts anderes als ein Grab, dessen Deckel man ab und zu aufklappt, um festzustellen, ob der lebendige Tote immer noch da ist. Also das sind seine Gedanken über die Haft.
Ja, und was man, finde ich, an der Stelle auch ganz gut sieht, ist, dass er da sehr, sehr viel in Bildern spricht, also mit der Guillotine und mit dem Sarg, den man aufklappt. Und das ist auch sowas, was sich durch das ganze Buch zieht. Also er benutzt Phrasen wie die über die Dächer des Gefängnisses hereinbrechende Nacht. Mich erinnert das total an einen Kriminalroman. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, total.
Und es ist ja auch die Frage natürlich, hat er das gemacht? War das der Verlag, der da ein bisschen nachgeholfen hat? Ich stelle mir ihn jetzt auch nicht so als den Literaten vor.
Genau, das finde ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil dieses Buch ist ja, das ist ja auch sofort rausgekommen. Ja. Ne? Also entweder er ist wirklich ein schriftstellerisches Talent, dass er ohne jegliche Vorkenntnisse da direkt so gut geschrieben hat. Oder der Verlag hat da halt sehr viel reingebuttert und hat das schnell redigiert und da noch was dran gemacht. Ne? Aber man weiß es nicht bis heute.
Man weiß es nicht, aber was man weiß, ist, dass das Buch nach der Veröffentlichung 77 für einen Skandal gesorgt hat. Also einmal, weil man nicht genau wusste, wie es entstanden ist, wie es dazu kam. Und dann, weil das ja natürlich so ist, dass er als Verbrecher dadurch Geld verdienen konnte. So wurde in Frankreich dann auch ein Gesetz erlassen, das sogenannte Loi Merine, also nach ihm benannt. Und das untersagt es eben, Kriminellen Profit aus ihren Taten zu schlagen. Wie man dann viel später sehen wird, trifft das aber tatsächlich nur auf ihn zu. Alle anderen konnten da seine Lebensgeschichte ausschlachten, wie sie wollten. Dazu zählen die PartnerInnen, die Weggefährten, Mithäftlinge, Journalisten, sogar die Ermittler teilweise. Also jeder hat da irgendwie ja, Profit rausschlagen können. Und die Quelle von ganz vielem ist eben diese Autobiografie. Und da wird teilweise wirklich unkritisch draus zitiert.
Da werden wir später auch noch ein Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel. Ja.
Und das konnte Merine natürlich nur entgegenkommen, denn im Grunde ist sein Buch eine einzige Rechtfertigung. Das hat man ja eben ganz schön gesehen, als du von seinem Leben erzählt hast. Durch diese Textstellen, dass er immer wieder sagt, okay, die Gesellschaft ist dran schuld, dass ich zum Verbrecher wurde. Sei es jetzt nach dem Krieg oder nach der ersten Haftstrafe. Er stellt es ja so dar, als hätte er gar keine andere Wahl gehabt. Als ob einfach die Resozialisierung, die gescheitert ist, schuld daran ist. Und ich finde, damit macht er sich selbst zu einer Art Paradebeispiel aller, die zu dieser Zeit das System der Haftstrafe bzw. die Haft an sich kritisiert haben. Und das war natürlich perfekt für vor allem linksorientierte Medien. Ich nenne da vor allem die Le Monde und die Libération, die ihn eben als Opfer der Gesellschaft gesehen haben und so dargestellt haben. Da wurde dann nach und nach ein Bild des Helden aufgebaut, der sich gegen die Haftbedingungen auflehnt und damit zu einem gerechten Kampf aufruft. Und Merine, das hast du ja auch schon gesagt, hat sich selbst gar nicht politisch irgendwie zugeordnet und ja, wurde dann aber immer mehr und mehr zu einem Idol.
Also quasi fast so ein bisschen instrumentalisiert, könnte man sagen. Ne? So ein bisschen da reingedrückt in diese politische Ecke, die er sich selbst gar nicht so unbedingt ausgesucht hat.
Ja, ich glaube, es war dann einfach praktisch, weil er dadurch konnte er ja zu dem Held werden und das hätte er alleine mit den Banküberfällen natürlich nicht geschafft. Also das heißt, man hat einmal das Politische und auf der anderen Seite war eben ganz wichtig bei dieser Inszenierung die eben schon zitierte Paris-Match, die mit der Umfrage. Die sind, wie gesagt, eher dem Boulevard zuzuordnen und die haben dann das Abrutschen des unschuldigen Kindes zum Mörder eben als Thema gehabt. Ich erinnere mich, da gab es mal ein Bild von ihm mit Bibel und Rosenkranz als Kommunionskind und auf der anderen Seite hast du bestimmt auch gesehen das Bild des bewaffneten Gangsters eben mit Gasmaske und Kalaschnikow und darunter getitelt L'Enfant Perdu, also das verlorene Kind. Und die waren es dann interessanterweise auch, die ihn als Mastermind stilisiert haben. Plötzlich wurden seine Taten als spektakulär bezeichnet, als abenteuerlich oder unglaublich. Die Paris-Match hat zum Beispiel auch mal seinen Fluchtplan abgedruckt und ein 5-seitiges Dossier mit allen Details, wie er das denn so clever hingekriegt hat. Und das ist natürlich was, kann man auch sagen, ja, das verführt ja zum Nachmachen.
Auf jeden Fall. Das ist so wie ein Baukasten für eine Bombe, irgendwie, wie man das macht, irgendwie mitzuliefern. Das ist irgendwie ein bisschen fragwürdig, aber für die Presse natürlich ein gefundenes Fressen.
Ja, und was auch ein gefundenes Fressen war, dass Merine angeblich ja so höflich war und einen guten Geschmack hatte, sei es jetzt für schöne Kleidung oder gutes Essen. Und da wurde dann nach und nach auch zu einer Art Gentleman-Gangster. Es geht ja auf Al Capone zurück, er war der erste seiner Art. Und ja, du hast ja eben schon von der Anekdote erzählt, dass er mal die Polizei bei seiner Verhaftung mit Champagner begrüßt hat und beglückwünscht hat. Und das sind solche Geschichten, die dann eben in dieses Gentleman-Image natürlich total reinspielen.
Total.
Da passt auch gut dazu, dass er ja auch sehr viele wechselnde Freundinnen hatte und auch teilweise sehr schöne Freundinnen. Und dass es da eben natürlich direkt auch immer dieses Bild von ja, den französischen Bonnie und Clyde gab. Mit einer Freundin zusammen, mit der Jeanne, hat er sich ja auch immer sehr so dargestellt, beziehungsweise die haben ja auch gemeinsame Coups begangen und das hat natürlich perfekt gepasst.
Ja.
Die letzte Freundin, die dann mit ihm in dem Auto saß, in dem er dann erschossen wurde, die war diejenige, die sich auch sehr gerne mit ihm gezeigt hat und die hat er quasi der Öffentlichkeit vorgestellt, indem er Urlaubsfotos für 80.000 Francs verkauft hat an die Paris Match, wen auch sonst. Und dann gesagt hat, das ist meine neue Freundin und könnte abdrucken.
Das ist so verrückt, ne, wenn man sich das mal genauer überlegt. Also ein Verbrecher auf der Flucht, der Geld für Urlaubsfotos mit seiner neuen Freundin bekommt. Also sowas kennt man ja sonst eher von Schauspielern oder Stars, auch wenn die natürlich nicht auf der Flucht sind. Aber es ist, zeigt schon sehr, was er für einen Status in der Gesellschaft hatte. Ne?
Ja, und Thema Fotos, da ist auch noch sehr interessant zu wissen und so heißt ja auch unsere heutige Folge. Er ist der Mann der 1000 Gesichter. Das kommt eben daher, dass er sich bei seinen Überfällen immer sehr, ja, ich will gar nicht sagen spektakulär verkleidet hat, aber er konnte durch wenige Veränderungen sein Äußeres total verändern. Mhm. Weil er, was denkst du, woran es liegt? Er sah halt eher so gewöhnlich aus,
genau. Fand ich. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn du, ja, sage ich mal, jetzt keine so richtig signifikanten Merkmale im Gesicht hast, sondern so ein, ja, Allerweltsgesicht, ein normales Standardgesicht. Und dann hat er halt sehr viel mit Perücken und Bärten und Brillen und so experimentiert. Und das hat ja erstaunlich gut geklappt. Und wo ich auch noch eben dran denken musste, als du sagtest Fotos, er hat ja auch, da hast du mir doch so einen tollen Bildband gezeigt, es gibt eine Fotostrecke von ihm, von einem Fotografen, der ihn auf der Flucht auch besucht hat und dann so Imagefotos von ihm ja, gemacht hat. Da werde ich euch auf jeden Fall auch mal den Link zu in die Shownotes packen, da könnt ihr mal sehen, wie er sich selber so stilisiert hat. Da sind teilweise auch sehr obskure Fotos dabei. Also ich denke da gerade an den Kopf im Karton.
Ja.
Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, dann kriegt ihr einen guten Eindruck davon, was wir meinen.
Ja, und diese Fotos eben von den 1000 Gesichtern, die waren dann auch total beliebt in der Presse, um die abzudrucken, weil es ja auch so ein Humorelement da noch mit reingebracht hat.
Du hast ja in deinem Buch auch untersucht, inwiefern die Art des Verbrechens, also die ein Täter begeht, Einfluss auf diese mediale Wirkung hat. Also spielt es in seinem Fall eine Rolle, dass er Geldräuber war?
Ja, auf jeden Fall. Geld bzw. Bankräuber und ihre Darstellung in den Medien, das ist ein super interessantes Thema. Damit könnten wir wieder eine ganze Folge füllen, deswegen versuche ich das jetzt hier mal runterzubrechen. Es ist auf jeden Fall so, dass das Geldraub wie kaum ein anderes Verbrechen medial verklärt wird. Das hängt vor allem daran, dass jeder von uns so eine, ja, so eine Geldfantasie und eine gewisse Abenteuersehnsucht in sich trägt. Ja. Natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, aber ich glaube, alle können sich darauf einigen, dass es eine verführerische Vorstellung ist, einfach eine Bank auszurauben und damit alle Probleme auf einen Schlag zu lösen. Das hat mit der Realität natürlich gar nichts zu tun. Bankräuber sind Statistiken zufolge nicht wirklich erfolgreich. Und ganz oft sind das eben keine Masterminds, sondern die Taten geschehen aus absoluter Verzweiflung.
Ja. Und werden, glaube ich, auch, wenn ich das einwerfen darf, heutzutage ja, ist das ja super rückläufig, ne?
Ja.
Weil das heutzutage ja gar nicht mehr richtig möglich ist mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen.
Ja. Und zu all dem kommt dann eben noch der angesprochene Robin Hood-Gedanke, weil, ja, es trifft ja so, sozusagen die Reichen, die Institution, und das ist nichts Persönliches und hat mit einem selbst gar nicht so viel zu tun. So, das ist so die Theorie. Natürlich ist auch das nicht wahr, denn auch in der Bank arbeiten Menschen, die dadurch ein Trauma erfahren können. Aber wenn dann, wie bei Merin, auch noch so ein cleveres Verhalten dazukommt, clever in Anführungszeichen, aber eben lustige Kostüme, Verkleidungen, charmante Charaktereigenschaften und so weiter, dann hat der Verbrecher gute Chancen, verhältnismäßig positiv dargestellt zu werden. Und ein großer Faktor dabei ist auch die Tatsache, dass man so eine Schadenfreude miterlebt. Ja, wie er mit wenigen Tricks das System dann, oder wie er das System austricksen konnte.
Ja, und ich glaube auch immer bei Bankräubern, dass es auch voll sowas hat von, man sieht, also man liest das in der Zeitung und man weiß, man würde es sich selber nie trauen, also weil man halt selber so ein, ja, so funktioniert und sich an so viele Normen in der Gesellschaft hält, aber so ganz insgeheim denkt man sich so, ach, eigentlich würde ich das auch gerne mal machen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen diese Bewunderung, die man dann eventuell für jemanden empfindet, der sich das einfach traut und der sich sagt, ich scheiß auf die, im übertragenen Sinne, ich scheiß auf die gesellschaftlichen Normen, ich mach das jetzt einfach.
Ja, genau.
Ja. Würdest du denn sagen, dass Merin dieses Spiel mit den Medien dann ja nicht nur einfach sehr gut mitgespielt hat, weil er sich halt dieser Inszenierung bewusst war, also weil er das verstanden hat?
Was wir bisher besprochen haben, sind eben mediale Inszenierungsprozesse, die es eben in ganz vielen Ländern und bei unterschiedlichen Verbrechern in ähnlicher Art gibt. Bei ihm ist es aber noch extremer, weil er dieses Spiel mit den Medien quasi hauptsächlich spielt, beziehungsweise ganz viel von ihm ausgeht. Also er konnte schon sehr stark mitbestimmen. Er hat mal in einem Interview mit der Libération betont, dass er der Meinung ist, er hätte ein Recht auf Gegendarstellung. Hm. Und deshalb hat er auch regelmäßig in offenen Briefen sich an die Zeitungen gewandt und hat eben Sachen richtig gestellt. Und die haben das abgedruckt. Also das muss man ja auch erstmal schaffen. Hm. Ist ja sehr gute PR-Arbeit an der Stelle.
Hm.
Und er wusste auch genau, welche Medien ihm wie weiterhelfen konnten. Also wir hatten ja schon gesagt, politische Dinge waren eher die linken Medien, Libération zum Beispiel. Und Promo für seine Person selbst fand er dann eher im Boulevard, vor allem in der Paris Match. Ich sag nur Stichwort Urlaubsfotos.
Ja.
Und man sieht ja auch, dass Merin einen eigenen Drang hatte, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Er ist ja nicht nach seinen Taten oder nach seinen Ausbrüchen aus dem Land geflohen. Das hätte er auch machen können. Das haben auch ein paar Komplizen so gemacht, sondern er ist immer in Paris geblieben oder in der Umgebung. Und so konnten die LeserInnen quasi live mitverfolgen, wie er verreiste, Interviews gab oder Zeit mit seiner Geliebten im Urlaub verbrachte. Und das ist ja eigentlich auch von seiner Seite her total, wie du eben so schön sagtest, dummdreist.
Ja. Weil er währenddessen ja auf der Flucht ist und eigentlich gesucht wird, ne? Also das ist ja so klassisches Katz-und-Maus-Spiel.
Ja. Dieses Katz-und-Maus-Spiel, das ist dann auch in dem wohl berühmtesten Interview gegipfelt, das es mit ihm überhaupt gibt. Das ist erschienen am 4. August 1978 in der Paris Match mal wieder. Und zwar unter der Überschrift Merin Retrouve, also Merin gefunden.
Darunter, wir haben ihn gefunden.
Nicht genau, nicht ihr. Darunter dann ein vierseitiges, ungekürztes Exklusivinterview mit ihm, inklusive Fotos mit der Journalistin. Und man muss sich vorstellen, das ist alles auf der Flucht passiert. Das heißt, eine Journalistin hat ihn gefunden, nicht die Polizei. Und das war auch das Statement des ganzen Artikels. Mhm. Merin selbst hatte sie vorab kontaktiert und hat ihr einen super Coup versprochen.
Mhm.
Und man muss sich vorstellen, dass er in einer Position war, ohne Probleme ein Interview mit ihr zu führen, während ein Spezialkommando von mehreren hundert Polizisten nach ihm suchte. Er war da schon Staatsfeind Nummer eins.
Mhm.
Damit hat ihn ja die Presse nicht nur gedeckt, sondern auch die Polizeiarbeit erschwert. Und die Paris Match, die hat sich wahrscheinlich trotzdem gefreut, weil die natürlich die Ausgabe restlos ausverkauft hat zu der Zeit.
Mhm. Ja, das ist schon krass, ne? Wenn die Presse die Polizeiarbeit erschwert, um ihre eigene Auflage irgendwie hochzuhalten, das ist schon ganz schön gefährlich.
Ja, man kann sich es auch heute überhaupt nicht mehr vorstellen, zumal es ja so lange noch gar nicht her ist.
Ja, auf jeden Fall.
Der Vollständigkeit halber muss man aber auch sagen, dass es eben Medien gab, die Merin in weniger gutem Licht darstellten. Das waren dann vor allem die Medien auf der rechten Seite, wie L'Express oder Minute.
Mhm.
Für die blieb es aber auch nicht ohne Konsequenzen. Also wenn man sich dann kritisch äußerte, gab es auch mal einen Drohbrief von Merin. In einem Fall blieb es nicht mal bei der Drohung. Am 10. September 1979, also in Merins Todesjahr, wurde ein anderer Jacques, nämlich Jacques Tillier, ein Journalist der politisch rechtsorientierten Minute, von ihm schwer verwundet und ja, entführt, angeschossen, das volle Programm. Wir haben uns eben vor der Aufnahme noch unterhalten, dass das wirklich sehr, sehr krass war.
Mhm.
Und in dem Fall war es halt auch so, dass Merin vorher was gelesen hat. Es hat ihm nicht gefallen, was er geschrieben hat. Er hat ihn kontaktiert und damit in eine Falle gelockt. Und ja, das ging wirklich, also ich glaube, der wäre fast gestorben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es war nicht einfach nur eine Lektion erteilen. So hat er es dann nämlich in öffentlichen Briefen, die auch wiederum abgedruckt wurden, dargestellt. Also das ist nur, da war ja nur eine Kleinigkeit. Und ich glaube, das war so der Punkt, in dem sein öffentliches Bild gekippt ist. Da hat so eine Art Desillusionierung stattgefunden, weil man muss sagen, er ist und bleibt ein Gewaltverbrecher. Und ich glaube, das wurde dann auch dem letzten Boulevardleser klar.
Der ne, zu sowas bereit ist, also weil ihm eine Darstellung nicht passt, jemanden zu entführen und zu foltern. Das ist schon harter Tobak. Vor allem wissen wir ja auch heute, glaube ich, gar nicht, ob es wirklich so ist, dass er ihn bewusst am Leben gelassen hat, um eine Lektion zu erteilen. Wenn wir uns die Verfilmung angucken, zu der wir jetzt gleich kommen, da könnte man tatsächlich auch den Eindruck haben, dass er dachte, dass er den getötet hat und dann eher verwundert war, dass er doch noch lebt. Aber allerspätestens bei dieser Entführung habe ich dann auch wirklich gedacht, das ist doch gerade eher ein Film als etwas, was im echten Leben passiert ist in unserem Nachbarland, weil das so eine absurde Vorstellung ist. Also Svenja, kennst du zufällig den Film Roter Drache mit Edward Norton und Anthony Hopkins?
Ken, ja, gesehen habe ich ihn leider noch nicht.
Schade, weil da gibt es nämlich quasi genau die gleiche Situation. Mich würde echt interessieren, ob das vielleicht sogar davon inspiriert wurde. Also in dem Film geht es um einen Serienmörder, der dann auch unzufrieden ist mit seiner Darstellung in einem Presseartikel und der entführt und foltert daraufhin den Journalisten, der von Philip Seymour Hoffman gespielt wird, der halt diesen Artikel geschrieben hat. Unterschied ist hier, dass das im Film von der Polizei bewusst so inszeniert wurde, um den Täter halt aus der Reserve zu locken und dass der Journalist hier nicht mit dem Leben davonkommt. Ja, also da hatte ich wirklich nur so diesen Gedanken, okay, hier verschwimmen für mich gerade schon die Grenzen zwischen Film und Realität.
Ja.
Genau, und das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung, dass wir uns jetzt über die Filme näher unterhalten. Das Stichwort Film kommt bei Mord ist unser Hobby natürlich nie von ungefähr. Also wir haben ja schon besprochen, dass die Medienwelt Jacques Mérine beeinflusst hat in seinem Handeln und er natürlich aber auch, und das bis heute unsere Populärkultur beeinflusst, nicht zuletzt durch die Verfilmung seines Lebens. Es gibt mehrere, ich glaube aus den 80ern, französische Verfilmungen. Svenja und ich haben uns aber heute den Zweiteiler Public Enemy Number One, und ja, das ist der deutsche Titel des Films, etwas näher angeschaut. Und zwar natürlich unter der Leitfrage, inwiefern diese Filme eine fragwürdige Legende abfeiern oder vielleicht auch noch befeuern, indem sie Mérine positiv darstellen, wie dieser sich selbst gesehen hat. Aber vielleicht erstmal ein paar Infos zu den Filmen selbst. Beide Filme entstanden unter der Regie von Jean Richer und wurden im Jahr 2008 mit einem Abstand von circa einem Monat im Kino veröffentlicht. Und wir reden hier auf jeden Fall von einer Hochglanzproduktion mit einem Budget von mehr als 20 Millionen, die mit Vincent Cassel, Gérard Depardieu und Cécile de France und vielen weiteren sehr hochkarätig besetzt ist. Die Dreharbeiten zu beiden Teilen dauerten insgesamt 9 Monate. Und beide Filme zusammen spielten weltweit ca. 45 Millionen Dollar im Kino ein, wobei der erste Teil über 30 Millionen einspielte und der zweite Teil nur noch ca. die Hälfte. Trotzdem fanden beide Filme bei Kritikern und Publikum auch viel Zuspruch und wurden bei der 34. Verleihung der Césars, also die französischen Oscars quasi, unter anderem für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet. Und ich habe mir auch einige Kritiken durchgelesen. Ich glaube, worüber alle sich einig sind, die den Film gesehen haben, Vincent Cassel verkörpert Jacques Mérine grandios. Also man muss sich alleine mal vorstellen, welche körperliche Tortur er für diese Rolle auf sich genommen hat. Er hat in den 4 Monaten vor Drehbeginn sage und schreibe 20 Kilo zugenommen, unter anderem mit kalorienhaltigen Shakes zwischen den Mahlzeiten oder indem er sich Sirup in sein Bier geschüttet hat und sich natürlich auch so wenig wie möglich bewegt hat. Mir ist klar, dass das sich im ersten Moment ein wenig verführerisch anhört, aber man muss schon sagen, dass das gesundheitlich ja nicht ohne ist und eine enorme Belastung für den Körper. Vor allem, wenn man sonst eigentlich so extrem schlank ist wie Vincent Cassel. Und ich finde es echt krass, er ist ja nicht der erste und der letzte Schauspieler, der zu so einer enormen körperlichen Veränderung für eine Rolle bereit ist. Ich habe mich halt direkt gefragt, ob man das in so einem Fall nicht eigentlich mit einem Fettsuit und Maske hinbekommen würde. Aber wahrscheinlich geht es ja auch darum, dass man sich halt auch ganz anders fühlt, anders geht, anders gestikuliert, wenn man dieses Gewicht halt wirklich trägt, ne, wenn man es wirklich drauf hat. Wegen dieser Gewichtszunahme wurde der zweite Teil dann tatsächlich auch vor dem ersten gedreht, denn Vincent Cassel war sich absolut sicher, dass er während der Produktion halt nicht hätte zunehmen können, ne? Die 20 Kilo musste er also circa 4 Monate halten und danach so schnell wie möglich wieder loswerden, damit dann mit dem Dreh für den ersten Film begonnen werden konnte. Ich stelle mir das wirklich als einen riesengroßen Druck vor, der da auf einem lastet. Also stell mal vor, das klappt da nicht richtig und du weißt daran, dass du jetzt abnimmst, da hängt die gesamte Produktion
Ja.
dran. Also ich finde das eine absolute Horrorvorstellung, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht nur diese körperliche Tortur, die Cassels Leistung zu einer besonderen macht. Also ich finde, man merkt seiner Darstellung wirklich an, wie sehr er sich mit Merin vorab beschäftigt hat und er spielt ihn ja facettenreich, kompromisslos und so überzeugend, dass jeder andere Darsteller in den Filmen eigentlich zur Nebensache wird. Das passt ja ganz gut zu dem riesigen Ego, das der echte Merin gehabt haben muss. Und ich fand es auch noch ganz interessant. Meistens ist es ja so, wenn echte Personen gespielt werden, dass die Schauspieler dann meistens auch Videomaterial haben, wo sie dann so ein bisschen die Körpersprache und sowas von erlernen können. Vom echten Merin gab es aber nur Tonbandaufnahmen und Fotos. Das heißt, die Performance von Vincent Cassel ist ja nicht nur eine Imitation, sondern auch eine Interpretation, weil er diese Körperlichkeit halt selber ein bisschen der Rolle geben musste, ne? Er hatte da kein Vorbild. Svenja, wie geht's dir denn? Hast du dir den echten Merin so vorgestellt oder siehst du hier die Art von Hollywood-Effekt im Sinne von, die Menschen in den Verfilmungen sind immer viel schöner, jünger, charismatischer als die historischen Personen?
Ja, also da war bei mir wirklich so ein Unterschied zwischen Teil 1 und 2. Also im ersten, muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich auch ein Opfer der Inszenierung Merins geworden,
Okay.
weil ich immer dachte, ach, der muss doch irgendwie doch noch sympathischer oder charmanter gewesen sein, sonst hätten sich nicht alle Medien auf den gestürzt. Also da dachte ich, da hat man wenig von diesem Mastermind gesehen. Das ändert sich aber im zweiten Teil. Also da finde ich durchaus, dass er da irgendwie charmanter rüberkommt und wahrscheinlich auch wesentlich attraktiver als der echte Merin. Das kann man jetzt so schwer beurteilen, aber da
Das hat ja
konnte
auch,
man, ja.
das mit dem Attraktiv hat ja auch immer voll was mit der Zeit zu tun,
Ja,
ne? Ja.
total. Und da kann ich die Faszination irgendwie schon besser verstehen. Aber ich finde, er spielt ihn ja als das, was er war, eben als brutalen Verbrecher. Und ich finde da gar nicht so, also er hat es gar nicht so sehr beschönigt irgendwie.
Ja, also ich glaube, es gibt generell keinen Film mit Vincent Cassel in der Hauptrolle, den ich mir nicht gerne anschaue. Also ich finde, er hat ja nicht nur ein sehr interessantes Gesicht, sondern auch eine Präsenz, die echt ihresgleichen sucht und die ihn zu was ganz Besonderem macht. Also das finde ich bei ihm wirklich extrem. Und tatsächlich gibt es auch ein paar Parallelen zum echten Merin, zum Beispiel, dass Vincent Cassel auch in seiner Jugend auf ein Internat geschickt wurde und eine ziemlich rebellische Phase hatte. Natürlich niemals in dem Ausmaß wie bei Jacques Merin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so eine biografische Nähe in Ansätzen dann dabei helfen kann, sich halt auch so richtig krass in eine Rolle reinzufinden. Trotzdem muss ich halt sagen, so Gangsterfilme sind für mich persönlich häufig ja nicht so richtig ansprechend, weil es wird immer viel rumgeballert und meistens steht halt die Action im Vordergrund. Über die Hauptfiguren und ihr Innenleben erfährt man aber immer nur sehr begrenzt was. Das ist natürlich auch eine subjektive Empfindung und vielleicht regt sich bei euch Hörern gerade schon der Unmut, weil ihr sagt, nein, in dem und dem Film ist es ganz anders. Das glaube ich euch, aber ich habe es halt subjektiv irgendwie immer so empfunden. Ich bin mir aber sicher, dass es da auch große Unterschiede gibt. Aber irgendwie ist es jetzt nicht mein favorisiertes Genre. Svenja, wie ist das bei dir? Magst du gerne Gangsterfilme?
Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin alles, was in Richtung Gangster- oder Horrorfilm geht, da bin ich ein richtiger Angsthase.
Findest du voll witzig, dass du Gangster und Horrorfilme so in einem
Ja,
Atemzug
für
wählst?
mich ist alles das Gleiche. Also es fängt schon beim Tatort tatsächlich an. Ich
Oh,
bin
okay.
wirklich da sehr zart besaitet. Aber Ja, es ist komisch, weil ich natürlich fürs Buch und auch generell sehr, sehr viel im True-Crime-Metier mir angeschaut habe und das einfach viel besser aushalten kann. Also wenn Kriminalität in Form von einer Doku dargestellt wird oder einem Podcast, dann kann ich das sehr viel besser ertragen als in der Fiktion oder wie hier fiktionalisiert. Weil es ja bei True Crime auch immer darum geht, warum ist der Täter zum Täter geworden, wie ist die Lebensgeschichte und so die Frage nach dem großen Warum, das reizt mich alles sehr viel mehr als das Rumgeballere.
Ja, ich finde das irgendwie so witzig. Wir haben uns da bei unserem ersten Treffen ja auch schon lange drüber unterhalten und irgendwie, ich kenne mehrere Menschen, bei denen das so ist, aber ich finde es irgendwie so paradox, weil ich meistens die wahren Fälle viel, viel, viel gruseliger und schlimmer finde, beziehungsweise die mir viel mehr Angst machen als halt so fiktive. Also das ist anscheinend bei uns sehr unterschiedlich, aber ich glaube, es geht da sehr vielen Leuten so wie dir tatsächlich.
Ja, und es geht auch vielen Frauen so, dass sie True Crime, also die meisten Konsumenten, KonsumentInnen, sind eben Frauen von True Crime, weil sie eben so ein psychologisches Interesse dran haben, an dieser Lebensgeschichte zum Beispiel und dem Abrutschen in die Kriminalität. Und da geht es nicht um den Kick, den man sich beim Horrorfilm abholt, sondern tatsächlich um eine Art Analyse. Und das, ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist sehr interessant.
Im Leben von Jacques Mérine passiert natürlich unheimlich viel, was man analysieren kann. Dementsprechend sind diese beiden Filme auch, da passiert sehr, sehr viel, was ja auch kein Wunder ist, weil ne, die Filme erzählen ja auch 2 Jahrzehnte aus diesem sehr bewegten Leben. Und da ist es aber natürlich dann auch klar, dass man eine Figurenentwicklung in erster Linie bei Jacques Mérine hat, weil halt alle Nebenfiguren so ein bisschen kommen und gehen. Und da habe ich mich tatsächlich aber auch ein bisschen schwer mitgetan. Also ich habe kurzzeitig auch mal überlegt, ob es vielleicht Sinn gemacht hätte, dass die Filme jeweils eine kürzere Episode erzählen, also zum Beispiel die Zeit in Kanada oder die Zeit danach. Aber irgendwie auch klar, dass es schwierig gewesen wäre, dann für den Zuschauer die gesamte Entwicklung irgendwie nachzuvollziehen, ne? Trotzdem hatte ich bei einigen Handlungssträngen irgendwie das Gefühl, oh, wie ist das denn jetzt abgehandelt, ohne dass wir nochmal zu der Figur zurückgekehrt sind? Und das führt dann leider dazu, dass ich als Zuschauerin nicht so richtig emotional involviert war. Und das ist mir bei Filmen eigentlich immer ganz wichtig. Als Beispiel ist mir hier die Trennung von Mirins erster Frau eingefallen. Also wir sehen, wie Mirin sie schlägt und bedroht und ihr eine Waffe in den Mund hält, bevor er sich zu einem Überfall mit Guido aufmacht. Und danach wird nur in einem Nebensatz erwähnt, dass die Frau ihn verlassen hat. Und als Zuschauer dachte ich so, hä, okay, wo sind denn jetzt die Kinder? Und ruft die Frau jetzt die Polizei? Aber es kommt halt gar nichts mehr. Und hier hatte ich dann zum Beispiel auch den Eindruck, dass es für den Film halt stellenweise super schwer ist, ganz genau bei den historischen Umständen zu bleiben. Also Mirin hat die Trennung selbst in seiner Autobiografie so umschrieben, dass er sagt, er hätte sie verlassen, weil er sich sicher war, dass er sie ansonsten irgendwann umgebracht hätte.
Das ist auch wieder schön formuliert.
Auf jeden Fall. Und natürlich muss das jetzt auch nicht stimmen, aber es weicht ja auf jeden Fall schon krass von der Darstellung im Film ab, die ja einfach sehr viel halt offen lässt. Und in der nächsten Szene lernt Mirin dann halt auch einfach schon die nächste Frau kennen. Und ich meine, klar, das macht irgendwie Sinn, weil das war in seinem Leben gefühlt ja auch so, ne? Dass irgendwie, wenn eine Frau weg war, kam sofort die nächste. Und deswegen finde ich jetzt auch nicht, dass man den Filmemachern da einen Vorwurf draus machen kann. Aber zumindest ist es für meine Sehgewohnheiten irgendwie dann schwierig, dass ich erst in dieser total emotionalen Szene mit der ersten Frau drin bin und dann ist einfach eine neue Frau da und die erste spielt gar keine Rolle mehr. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Ich fand auch, dass der erste Film so ein bisschen die Beziehung von Merin und Jean Schneider etwas romantisiert hat, nämlich indem er uns verschweigt, dass Merin ja während der Haftzeit von Jean Schneider dann auch eine neue Freundin hatte, der er zwar wohl immer gesagt haben soll, dass sie halt gehen muss, wenn Schneider wiederkommt. aber trotzdem war sie jahrelang halt an seiner Seite und auch mit ihm im Ausland und so weiter. Und im Film wirkt es ja so, als würde Merin halt wirklich untröstlich sein, dass Schneider im Gefängnis ist und sich halt höchstens Frauen für One-Night-Stands suchen. Das fand ich so ein bisschen.
Ja, also es ist wirklich so für ihn so die eine in dem Film und man hat so das Gefühl, über die ist er nie so wirklich hinweggekommen. In Teil 2 dann doch relativ schnell, würde ich sagen. Aber ja, da hat man ja so seine emotionale Seite gesehen, von der wir ja gar nicht wissen können, ob er sie so ausgelebt hat, wie in dem Film gezeigt wird.
Aber zumindest ist es in dem Buch, hat er ja auch sehr viele gute Worte immer noch für
Ja.
sie übrig, ne? Das.
Ich glaube, sie war so die Frau, also so kommt es rüber, die Frau auf seiner Augenhöhe, mit der er dann auch gemeinsam diese Kuhs hatte und
Stimmt, sie war die Einzige, die aktiv auch mit
ja.
ihm unterwegs war und Verbrechen begangen hat, ne?
Genau, und ich glaube, das hat der Film so auch aufgegriffen, aber ich habe auch festgestellt, dass es da einfach, wenn man das Buch kennt, sehr viel verkürzt
Ja.
dargestellt wird, ja.
Ja. In Wirklichkeit war es dann wohl auch so, dass Merin Jean Schneider ja aus dem Gefängnis befreien wollte, weil er natürlich schon wieder ausgebrochen war und sie ihn dann aber darum gebeten hat, das nicht zu tun. Der Beweggrund dafür allerdings nicht so ganz klar wird. Also Merin schreibt in seiner Autobiografie, dass Schneider wohl Angst hatte, dass er bei ihrer Befreiung dann erschossen werden könnte und sie darum dann auch die Beziehung zu ihm beendet hat. Der Film erzählt, das finde ich eher so, dass Jean Schneider geläutert war irgendwie im Gefängnis und dass sie dann den kurzen Rest ihrer Strafe auch wirklich verbüßen wollte, um danach halt ein legales Leben in Freiheit zu führen. Für Jean Schneider hoffe ich, dass es jetzt wirklich Zweiteres war, aber ich finde es auch irgendwie wahrscheinlich, weil Merin und sie, soweit wir es wissen, sich ja dann auch nie wieder gesehen haben, nachdem sie ihre Haftstrafe abgesessen hatte. Man merkt halt an voll vielen Stellen in dem Film, dass der Film muss sich eigentlich immer positionieren und versuchen, ja, zu sagen, das halten wir für realistisch, dass es so gewesen ist. Und es ist, finde ich, schon auffällig, dass es häufig nicht die Version ist, die in der Autobiografie steht.
Ja.
Also da nehmen die Filmemacher sich auch, finde ich, gut, dass sie sich dann nicht nur an dem Buch festhalten und sagen, wir machen es genau so, wie Jacques Merin es geschrieben
Ja,
hat.
weil das wissen wir auch, das kann nie neutral sein,
Ja.
bei keinem und bei ihm schon gar nicht.
Genau. Ja, also obwohl die Filme beide meiner Meinung nach überladen sind mit Aktion, sind sie trotzdem sehr gut inszeniert und sehen halt auch wirklich fantastisch aus. Also das muss man schon sagen, vor allem das Szenenbild und das Kostüm möchte ich hier hervorheben, weil das natürlich besonders in ja, historischen Filmen enorm wichtig ist und ich finde, dass das häufig nicht genug Beachtung findet. Hier hilft das dem Zuschauer nicht nur, sich zeitlich und örtlich zu orientieren, sondern sich halt auch selbst total in diese Zeit zurückzuversetzen, wenn man da schon gelebt hat. Oder sonst kann man sich auf jeden Fall sehr gut
Ja,
vorstellen,
das stimmt.
wie es gewesen sein soll. Was mir an den Filmen am besten gefällt, also außer Vincent Cassel selbst, ist diese ambivalente Darstellung von Merin, die für einen Gangsterfilm echt nicht selbstverständlich ist. Also das hätte um ein Haar auch anders ausgesehen, denn das Projekt hatte nämlich schon eine relativ lange Vorgeschichte. Bereits kurz nach Erscheinen der Biografie, also in den 70er Jahren, hatte sich der berühmte französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo die Rechte an dem Stoff gesichert. Und es gab auch bereits ein Drehbuch, das dem damals noch lebenden Merin vorgelegt wurde. Alleine die Vorstellung, dass er selbst an diesem Film hätte mitwirken können und so viel Einfluss drauf gehabt hätte, finde ich irgendwie nicht richtig. Also das macht schon viel mehr Sinn, da jetzt etwas Zeit vergehen zu lassen und dann Jahrzehnte später aus der Retrospektive drauf zu schauen. Also ich glaube, das wäre ein ganz anderer Film geworden.
Definitiv.
Lustige Anekdote. Merin hat wohl bei dem Drehbuch eigentlich gar nicht zu bemängeln gehabt, was er schon
Sagt eigentlich alles.
alles sagt. Was er allerdings bemängelt hat, war, dass am Ende halt Fin Ende da stand. Da hat er dann dran geschrieben, die Geschichte von Jacques Merin hat niemals ein Ende.
Nee, nur 1979 halt, aber sonst.
Genau, aber das wusste er da natürlich noch nicht.
Ja.
Aber ich finde, das zeigt ja schon, dass er diesen Film auch aktiv dafür genutzt hätte, um seine Legende weiter zu spinnen.
Und es hat ja dann doch nicht so wirklich ein Ende, wenn ich drüber nachdenke, sitzen wir ja heute im Jahr 2023 hier und reden immer noch über ihn.
Das stimmt, das ist ja tatsächlich auch immer dieses Ding, ne? Wahrscheinlich würde ihm das ja gefallen, dass wir heute hier sitzen und über ihn reden.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Und seinen Namen falsch aussprechen
teilweise. Genau. Ja, wobei er würde sich wahrscheinlich auch sehr freuen, dass wir seinen Namen richtig aussprechen jetzt.
Zu dem Thema, das ist übrigens im Film auch selbst thematisiert. Also nicht nur wir haben das Problem, sondern im Film sagt die Hälfte der Leute Mesrin, also mit S, und die andere Merin. Aber er korrigiert die Leute, die es falsch aussprechen, in zwei Fällen. Und deshalb haben wir uns jetzt mal an ihm orientiert, als Nicht-Französischsprecherin.
Genau. Der erste Drehbuchentwurf, den der Vincent Cassel dann vorgelegt wurde, Anfang der 2000er, fand nicht seine Zustimmung. Also er hat es so empfunden, dass Merin halt sehr positiv verklärt wird in dem Drehbuch. Und wollte, also ihn hat es viel mehr interessiert, gerade auch die dunklen Seiten zu zeigen, da es seiner Meinung nach halt gerade diese Unberechenbarkeit ist, die diesen Mann für so viele Menschen interessant gemacht hat. Und da kann man, glaube ich, sehr froh sein, dass er da so hartnäckig geblieben ist, weil das ist ja genau das, was der Film jetzt auch eigentlich tut. Da der erste Teil ja auch eine Verfilmung der Autobiografie von Merin ist und ja zum Beispiel Morde zeigt, die Merin zwar behauptet, begangen zu haben, die ihm aber nicht nachgewiesen werden konnten, könnte man ja dementsprechend auch davon ausgehen, dass der Film halt auch diese Rechtfertigungsversuche Merins für sein kriminelles Leben übernimmt. Über die haben wir ja auch viel schon in der ersten Folge gesprochen. Also wir erinnern uns, dass diese Rechtfertigungsversuche einen sehr großen Teil der Autobiografie ausmachen. Und obwohl mit Sicherheit da auch was Wahres dran ist, haben sie mich beim Lesen halt irgendwann kolossal genervt. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Also, weil es immer wieder so von wegen, ich bin nur das Opfer und ich habe nichts falsch gemacht. Es war einfach nur die Gesellschaft. Merin mag unter mildernden Umständen ins Verbrecherleben eingetreten sein. Aber ab einem gewissen Punkt wollte er es auch nicht anders und hat sich extrem selbst dafür abgefeiert.
Ja.
Das muss man mal so festhalten. Erfreulicherweise kommen jetzt die beiden Filme größtenteils auch tatsächlich ohne diese Selbststilisierung Merins aus. Und ich finde, dass die beiden Filme das Thema sehr gewissenhaft und umsichtig behandeln. Eine Herleitung, warum Merin zum Verbrecher wird, also diesen Einstieg in das Verbrecherleben, braucht es zu Beginn dann aber doch. Und zwar startet der erste Film mit einer Szene, die Merins spätere Skrupellosigkeit uns erklären soll. Und wir sehen ihn als jungen Soldat im Algerienkrieg, wie er ja dazu gezwungen ist, zu Zwecken der Folter soll er die Schwester eines vermeintlichen Bombenlegers erschießen. Aber, so ist es in dem Film, anstatt diesem Befehl zu folgen und die Frau zu erschießen, tötet er den vermeintlichen Bombenleger. Danach, dann zurück in Frankreich, beginnt sein Leben als Bankräuber und Schwerverbrecher. Und ich habe lange über diese Szene nachgedacht, ob ich die gebraucht hätte und ob die irgendwie entschuldigend ist, sage ich mal. Aber letztendlich verstehe ich schon diese dramaturgische Notwendigkeit, weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und tatsächlich ist es ja auch ein immer wiederkehrendes gesellschaftliches Problem, wie Kriegsheimkehrer wieder in die Gesellschaft integriert werden oder halt auch nicht. Ne? Also da kann man schon drüber nachdenken und diskutieren. Aber als Entschuldigung für alles, was kommt, funktioniert es natürlich nicht. Ich glaube, das ist aber von den Filmemachern auch nicht so gemeint, weil sie zeichnen ihn ja insgesamt jetzt nicht als Helden. Was ich aber an dieser Kriegsszene in Algerien noch so interessant fand, ist, dass Merin hier ja auch schon komplett nach seinem eigenen Gusto handelt und zwar gegen einen militärischen Befehl, den er von seinem Vorgesetzten bekommen hat. Und Svenja und ich haben da wirklich gesucht, aber konnten in den Quellen leider nichts Konkretes zu diesem Vorfall finden und wissen daher nicht, ob er die Erschießung dieser Frau wirklich verweigert hat und stattdessen den Mann getötet hat oder ob das die Filmemacher sich ausgedacht haben. wenn das eine Interpretation der Filmemacher ist, dann fände ich das irgendwie schon schwierig, weil es ihn ja romantisieren würde, so getreu dem Motto, Merin hatte schon immer einen Ehrenkodex und hat keine unschuldige Frau erschossen. Die möglichen Konsequenzen für seine Befehlsverweigerung hätte er dann ja in Kauf genommen, aber wir wissen es leider nicht.
Ja, und vor allem später ist es ja auch noch so, dass er seiner Frau ziemlich hart droht und generell ist ja der Umgang mit Frauen ziemlich krass auch dargestellt
auf
im
jeden
Film.
Fall.
Und von daher bin ich jetzt nicht so sicher, wie das da mit dem Ehrenkodex dann später war.
Ja, aber also ne, ich habe das Wort mit dem Ehrenkodex auch noch aufgegriffen, weil er das in der Autobiografie ja immer selbst so darstellt, als
keine
hätte
Armen, keine alten
keine
Leute,
Kinder,
keine Kinder.
Keine Frauen.
Dieser Robin Hood wieder,
genau.
Der Gute.
Genau. Also ich wollte das Beispiel gerne zeigen, weil ich halt finde, das sehr gut veranschaulicht, wie schmal bei diesen True-Crime-Verfilmungen halt dieser Grat ist. Denn gerade diese erste Szene ist ja auch total ausschlaggebend dafür, wie wir diesen Menschen dann in dem kommenden Film halt betrachten und einschätzen.
Ja.
Ne? Insgesamt finde ich, der Film hat es außerordentlich gut hinbekommen zu zeigen, wie unberechenbar Jacques Merin war. Also in einem Moment ist er ganz der grinsende Gentleman-Verbrecher mit Ehrenkodex, der ein wenig Kleingeld für die Angestellten der ausgeraubten Bank sogar noch zurücklässt. Und im nächsten Moment tötet er fast die Mutter seiner Kinder. Also ich habe dazu ein sehr passendes Zitat aus der IPD-Film gefunden. Der Film entlarvt Merins pathetischen Ehrenkodex und seine vermeintliche Moral als zynische Pose und zeigt ihn als cholerischen, sadistischen und größenwahnsinnigen Menschen. Entstanden ist so ein Porträt von Merin, dessen Faszination gerade in seiner Widersprüchlichkeit liegt. Also das ist ja auch genau das, was Vincent Cassel zu Beginn gesagt hat.
Ja.
Vincent Cassel ist sich sicher, dass die beiden Filme noch erfolgreicher geworden wären, wenn sie ein positiveres und heldenhafteres Bild von Merin gezeichnet hätten. Wie siehst du das, Fenja? Teilst du die Einschätzung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Film hat da vieles richtig gemacht, weil er eben teilweise so umsichtig war mit dieser Darstellung. Aber es hätte sehr viel mehr Stoff gegeben, gerade dieses Thema, ja, dass er so ein Mastermind war oder so ein Gentleman, das hätte man noch sehr viel mehr ausschlachten können. Wir haben uns ja im Vorhinein auch drüber unterhalten, wie das Ganze als Netflix-Serie aussehen würde. Und ich glaube, da hätte man vielleicht diese Faktoren noch mehr berücksichtigt.
Ja.
Und als Netflix-Serie hätte es für mich den Vorteil gegenüber dem Film aber gehabt, dass man dann, wir haben ja schon über die Längen gesprochen oder dass es teilweise schwer war. Oder dass an manchen Stellen war es zu lang, an anderen war es für uns zu sehr verkürzt. Und da hätte man perfekt, finde ich, so eine 6- oder 8-teilige Serie draus machen können, die dann Kanada wäre eine Folge gewesen oder ja, jede Beziehung mit einer Frau wäre vielleicht so eine Phase gewesen. Und dann hätte der Film sich noch mehr entfalten können, wodurch sich ja dann vielleicht auch der Charakter irgendwie auch noch mal genauer zeigt. Also ich würde es gern sehen, glaube ich.
Das ist tatsächlich, kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, weil man dann, also ich glaube, diese Überladung der Filme mit diesen sehr vielen Ereignissen, Orten, Nebenfiguren, das würde sich in einer Serie vielleicht wirklich mehr aufbrechen, wenn man dann so abgetrennte Folgen hat. Ne? Das ist eigentlich eine sehr coole Idee. Aber ich würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn so eine Serie noch kommt, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, ist der Fall bei uns ja eigentlich noch relativ unbekannt.
Ja, und irgendwann sind irgendwie gefühlt alle dran in dem Bereich.
Das stimmt.
Von daher.
Genau, und also ich muss sagen, ich habe mich damit jetzt gar nicht so groß beschäftigt, wie das gerade mit den Erfolgsquoten von True-Crime-Formaten aussieht. Ich habe nicht den Eindruck, dass, also klar, auch wenn dieser ganz große Boom vielleicht zu Ende ist, aber es ist ja immer noch ein sehr, sehr beliebtes Genre, für das weiterhin sehr viel produziert wird. Ne? Wenn wir jetzt nochmal zu den beiden Filmen abschließend zurückkommen, also egal wie umsichtig diese beiden Filme mit dem Thema umgegangen sind und wie gelungen ich das Bild finde, was sie von diesem Täter zeichnen, muss man ja trotzdem sagen, dass diese beiden Filme, ja große internationale Produktionen wie diese, natürlich Jacques Merin einem sehr großen Publikum bekannt machen, das ihn vorher halt nicht kannte. Und dass sich das teilweise auch diese Filme natürlich an den Bildern bedienen, die Merin mit seiner Biografie selbst über sich geschaffen hat. Ne? Also das bleibt, finde ich, trotzdem sehr hängen, dass man so denkt, er hat schon an seiner Legende aktiv mitgespielt.
Ja, das.
Mitgeschrieben
quasi. Genau, mitgeschrieben und ja. So den Grundstein gelegt mit seinem Buch und alles danach mitbestimmt bis in die heutige Zeit, ja.
Genau. Und das ist mir zum Beispiel auch extrem bei dem Hörspiel-Podcast Dunkle Seelen von Lydia Benecke aufgefallen. Da gibt es nämlich eine ganz aktuelle Folge zu Jacques Merin. Und sie macht dann erstmal eine kurze, aber sehr gute Einleitung zu seinem Leben und seinen Taten. Und dann kommen circa 50 Minuten Hörspiel, das die wichtigsten Stellen aus Todestrieb, also der Autobiografie von Merin, beinhaltet. Das ist super gut produziert, sehr informativ, aber es ist im Prinzip einfach nur ein Vorlesen oder eine, als Hörspiel halt, von seinem Buch. Also ich glaube, etwas mehr Einordnung wäre eigentlich da wichtig und nicht so lange ohne Pause aus diesem Buch zu zitieren,
ja.
Weil es dann weniger Gefahr, finde ich, gibt, dass dieser Mann so abgefeiert, so einseitig abgefeiert wird. Man kann ja durchaus so Seitenstränge von ihm auch irgendwie sympathisch finden, aber ich finde, man sollte sich dann in den Filmen, vor allem in dem zweiten Film, die Szene anschauen, wo er den Journalisten foltert. Das wollte ich auch noch sagen. Die Szene ist ja sehr, sehr lang und sehr schwer anzusehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sie halt ein sehr realistisches Bild von ihm da zeichnen.
Mhm.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die letzte Produktion über Jacques Merin gewesen wird. Also wenn ihr demnächst eine neue Doku oder eine neue Serie dazu auf Netflix seht, dann wisst ihr jetzt natürlich schon bestens über den Fall Bescheid. Und ihr könnt euch natürlich alle auch noch das Buch von Svenja besorgen, in dem ihr einen ausführlichen Aufsatz über Jacques Merin findet und auch über andere Starverbrecher. Ich verlinke euch das Buch in den Shownotes und kann es euch wärmstens empfehlen. Vielen Dank, Svenja, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein und dass du mir vor allem auch deine ganzen Rechercheergebnisse zur Verfügung gestellt hast.
Das sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Fall. Vielen Dank.
Ja, und abschließend auch noch ein großes Danke an euch, dass ihr zugehört habt und wir hören uns bald wieder bei Mord ist unser Hobby. Tschüss.